Ich möchte noch Worte aus der Heiligen Schrift lesen, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, die Verse 23 bis 30. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb.
Herr Jesus Christus, wir bitten dich jetzt, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst, durch dein Wort hindurch, auch zu unseren Herzen, dass dieses Wort, was du uns vom Kreuz auch heute noch zusprichst, tief in unsere Herzen fällt, dass wir begreifen, dass du der Vollbringer bist, der Vollender bist. Danke, Jesus, für diese Wahrheit. Wir beten, dass wir sie begreifen und anwenden in unserem Leben. Amen. Ja, wir sind so langsam am Ende unserer Reise angelangt durchs Johannesevangelium. Da wurde dir ja eingeladen, alle miteinander mitzukommen, zu sehen, wer dieser Jesus ist und was er getan, was er gelehrt hat. Und es ist immer gut, eine Person vom Ende her zu verstehen. Man entwickelt sich ja auch als Person und es ist sehr, sehr spannend, auf das Ende zu gucken. Im Johannesevangelium und auch in den ganzen anderen Evangelien ist es so, dass das Ende von Jesus sein Leben ganz viel Raum einnimmt, verhältnismäßig sehr viel Raum einnimmt. Wenn du jetzt eine Biografie schreiben würdest über irgendjemanden, dann würde der Tod vielleicht ein kleines Kapitel am Ende des Buches sein. Hauptsächlich steht ja sein Leben und Wirken im Vordergrund. Aber bei den Evangelien ist es anders. Da ist ungefähr ein Fünftel. 20% der Evangelien sind die letzte Woche von Jesus, diese sogenannte Passionswoche, die Karwoche, wo sein Leiden, sein Sterben im Fokus steht. Das ist etwas Besonderes und will uns als Leser darauf hinweisen, hey, das ist nochmal eine ganz besondere Woche. Und in dieser ganz besonderen Woche gibt es einen besonderen Tag, oder ja, gibt eigentlich zwei, Kreuz und Auferstehung gehören ja zusammen auch, aber der Höhepunkt, der zugleich der Tiefpunkt ist, ist mit Sicherheit die Kreuzigung. Und wenn wir auf etwas Besonderes schauen wollen, dann lade ich ein, auf dieses letzte Wort von unserem Herrn Jesus Christus heute zu schauen und von dort her zu verstehen, wer er ist und was er getan hat für alle Menschen. Wir haben ja gerade die Worte gehört. Es gibt im Johannesevangelium nicht nur die sieben Ich-Bin-Worte, darüber haben wir schon öfter gesprochen, wir haben auch einige hier behandelt. Es gibt auch in den ganzen Evangelien die sieben Worte Jesu am Kreuz. Sieben Worte sind uns überliefert, die Jesus noch vom Kreuz herab zu den Menschen sprach, oder wie wir es gerade gehört haben, zu seiner Mutter Maria und zu Johannes oder auch einfach zu der Menge, ich habe Durst. Und eines dieser sieben Worte vom Kreuz ist, es sind eigentlich drei Worte, wie wir es gehört haben, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Interessant ist, dass es im Griechischen einfach nur ein Wort ist. Tetelestai. Tetelestai. Ein Wort. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Es ist erledigt. Es ist erfüllt. Es wurde ausgeführt. Es ist beglichen. Es ist bezahlt, all das und noch viel mehr steckt in diesem letzten Wort. Wir lesen, er sprach Tetelestai und er neigte sein Haupt und verschied. Wie wenn jemand auf dem Sterbebett liegt und den letzten Atemzug noch einmal was sagen kann. Was ist es, was du sagst? Das hat ja Gewicht. Was ist es, was Jesus sagt? Tetelestai. Wir haben schon gehört von Arthur, dass es eine Bedeutung hat. Ich habe einfach zwei Bedeutungsnuancen versucht, uns mitzugeben heute Morgen. Und die erste ist, die Aufgabe ist erfüllt. Jesus sagt, meine Aufgabe ist erfüllt und erledigt. Ja, Arthur hat auch schon Beispiele genannt. Ihr kennt das, ihr habt vielleicht den Rasen gemäht. Ja, es war heiß und ihr habt eine Stunde lang draußen den Rasen gemäht und dann kommt ihr verschwitzt nach Hause und dann sagt ihr zu eurer Frau, es ist vollbracht. Ja? Oder ihr habt eben ein langes Projekt auf der Arbeit, die Präsentation ist gehalten und ihr geht danach immer noch, die Anspannung fällt langsam ab, ihr geht danach in die Cafeteria und sagt zu euren Kollegen, es ist vollbracht. Meine Aufgabe ist erledigt. Es ist vollbracht. Manch einer bringt die Kinder abends ins Bett nach einem langen Tag. Ein Kampf, ein Hin und Her. Und man kommt runter zur Frau oder zum Mann und sagt, es ist vollbracht. Und so gibt es viele, viele andere Aufgaben, die wir zu tun haben, nach denen wir geschafft manchmal auch sagen, es ist vollbracht. Weil Jesus hat jetzt nicht den Rasen gemäht, das ist eigentlich ein fast schon viel zu schwacher Vergleich, kein guter Vergleich. Jesus hat nicht den Rasen gemäht oder die Kinder ins Bett gebracht. Es war auch gar nicht so triumphal eigentlich auf den ersten Blick. Denn wir wissen ja, diese ganze Passionsgeschichte, sein Leidensweg war ja nicht Rasenmähen oder Kinder ins Bett bringen. Es war ja die schlimmste Leidensgeschichte, die man sich vorstellen kann, die ein Mensch durchmachen kann. Verlassen von allen seinen Freunden, ganz auf sich allein gestellt, zu Unschuld beschuldigt, angeklagt von falschen Zeugen, die ihm Vorwürfe gemacht haben, die er gar nicht gemacht hat. In der Nacht heimlich von den religiösen Führern verhört und dabei bespuckt worden, geohrfeigt worden, belächelt und verhöhnt worden. Am nächsten Tag den weltlichen römischen Gerichten vorgeführt worden, dort vor allen Menschen gedemütigt, bloßgestellt. Und er wurde gegeißelt. Er wurde ausgepeitscht. Aber Geißeln ist noch mehr als nicht nur mit einer Peitsche, sondern mit den Lederriemen. Am Ende sind Steine befestigt, Knochenstücke, andere scharfe Gegenstände und wurde gegeißelt. Er musste sein Kreuz, das vielleicht so groß war, vielleicht größer, tragen auf seinem wundgegeißelten Rücken einen Berg hinauf namens Golgatha, ist dabei schier zusammengebrochen. Und wurde dabei von der Menge auch weiterhin bespuckt, geschlagen, verhöhnt. Sie haben ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt und mit einem Eisenrohr draufgehauen und ihm gesagt, hier, du bist doch der König, hier ist dein Stab und hier ist dein Gewand. Ja, oh, du großer König, haben ihn sarkastisch verspottet, haben unter seinem Kreuz die Kleider geteilt. Na, wer kriegt das Stück Stoff von dem König? Haben ihm gesagt, wenn du der König der Juden bist, dann komm doch jetzt herab. und so weiter und so fort. Alles, was wir lesen, ganz detailliert und eindringlich und dramatisch beschrieben in den Evangelien, in dieser Passionsgeschichte. Und nun hängt Jesus dort an diesem Kreuz, in diesem Tiefpunkt, der zugleich ein Höhepunkt ist, und sagt an dieser Stelle: Es ist vollbracht. Und er sagt ja auch im Vers 28, Jesus wusste, dass jetzt alles vollbracht ist. Also Jesus hat selbst sein Leben so verstanden, dass jetzt die Aufgabe erfüllt ist. Und das ist wichtig eben für uns zu verstehen, für alle, die überlegen, wer ist Jesus, wie muss ich ihn verstehen? Wenn einer selber sagt, hey, das ist mir wichtig, noch am Ende meines Lebens, jetzt habe ich meine Aufgabe erfüllt, dann sollten wir überlegen, ah, okay, so will Jesus also verstanden werden, von seinem Tod her. Jesus ist gekommen, um zu lehren. Ja, wir haben die Bergpredigt, wir haben viele Worte der Weisheit von ihm, wie wir leben sollen und wie wir zu Gott kommen. Ja, Jesus ist gekommen, um zu heilen, um Blinde sehen zu machen, um Lahme wieder gehen zu machen, um so zu beweisen, dass er der Messias Christus ist. Dafür ist Jesus gekommen. Aber das alles war nicht der Höhepunkt aus Jesus Sicht. Das waren hinführende, begleitende, stützende Dinge. Sein Hauptpunkt ist, wie wir es auch in Markus 10, Vers 45 lesen, wo er selber sagt, der Menschensohn, also so bezeichnet Jesus sich selbst ganz oft, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern, wozu ist Jesus gekommen, sagt er selber, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben herzugeben als ein Lösegeld für viele. Jesus ist geboren worden, um zu sterben. Wir, du und ich, wir vermeiden es zu sterben. Wir wollen nicht sterben, wir wollen leben. Jesus wusste, ich bin gekommen, um zu sterben. Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Mission. Und die ziehe ich durch und davon bringt mich niemand ab. Auch wenn Petrus und andere Jünger immer wieder gesagt haben, nein, Herr, du sollst nicht sterben. Ja, du sollst ja lange leben und vielleicht das Reich wieder aufbauen, jetzt hier unter den Römern. Und dann hat Jesus gesagt, hey, was du denkst, ist teuflisch. Denn genau dafür bin ich gekommen. Das verstehst du vielleicht nicht. Das verstehen wir vielleicht heute auch manchmal nicht. Aber so ist es. Jesu Tod ist der Tiefpunkt, aber zugleich der Höhepunkt der ganzen Weltgeschichte. Deswegen rechnen wir auch heute noch in unserer Zeitgeschichte das Jahr Null. Und wir teilen es auf nach vor Christus und nach Christi Geburt. Ja, aber der eigentliche Wendepunkt ist das Kreuz von Jesus Christus, obwohl es gar nicht so triumphal war. Aber wir haben noch die zweite Bedeutungsebene, die ich gerne teilen möchte mit euch. Hier ist nochmal der Vers aus Markus 10, Vers 45. Das zweite, was Tetelestai auch bedeutet, und das ist spannend, denn man hat Ausgrabungen gemacht und man hat damals auch schon Schuldscheine gehabt. Also damals gab es auch schon Geld und die haben auch schon Geschäfte gemacht und Kredite aufgenommen und Schulden gemacht und jemandem Geld geliehen. Und so hat man römische Dokumente ausgegraben und hat dann gesehen, aha, der Romarion schuldet noch dem Peter, Peter gab es nicht, ja, schuldet dem noch so und so viel, 10.000 Denare, weil der dem da das Pferd gekauft hat oder was weiß ich, wurde halt dokumentiert. Ein Schuldnerbrief, könnte man sagen. Ja, ein Dokument, das bestätigt, aha, hier hat jemand noch Schulden oder hier kann ich jemanden, hier ist jemand mir noch was schuldig oder hier bin ich jemandem noch etwas schuldig. Und das Spannende ist, dass man eben dann auch gefunden hat, dass solche Rechnungen dann oder solche Schuldscheine dann, wenn sie beglichen wurden, hat man ein Wort drüber geschrieben, in Rot oder drunter geschrieben oder auch nur ein Tau gemacht, ein griechisches T gemacht für ein Wort. Ihr wisst es, Tetelestai. Tetelestai hat also auch die Bedeutung und das will Jesus auch vom Kreuz her in die Welt hineinrufen. Deine Rechnung ist beglichen. Die Rechnung wurde gezahlt. Nun haben wir keine finanziellen Schulden bei Gott, stehen nicht bei Gott mit irgendwelchen Euros in der Schuld, wohl aber stehen wir doch sehr in seiner Schuld. Und da habe ich euch auch einen Vers aus dem Kolosserbrief mitgebracht, wo es heißt, dass es eine Anklageschrift gibt mit Paragraphen, gegen die wir verstoßen haben und die sich gegen uns richtet. Und die hat Gott nun getilgt und an das Kreuz genagelt, sodass das nun nicht mehr zwischen Gott und uns steht. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14 aus einer etwas ausführlicheren Übertragung und Übersetzung, die das deutlich macht. Auch wenn jetzt wir keinen Schuldschein haben mit Euros drauf und mit Denaren drauf, mit Finanzen und Moneten und was weiß ich drauf. Nein, es gibt aber wohl doch etwas, das dokumentiert ist über uns, wo wir in Gottes Schuld stehen. Wenn wir darüber nachdenken, werden wir auch sehr schnell merken, dass das nicht weit hergeholt ist. Es sei denn, wir sind natürlich sehr stolz und sagen, ja, ich bin ja super, ich bin ja fein raus, ich bin ja ein guter Mensch. Aber wenn wir überlegen, dass Gott uns das Leben geschenkt hat, dass er uns beschenkt hat mit Leben und mit Atem, dass Gott uns wunderbar geschaffen hat und die Möglichkeit gegeben hat, uns zu entfalten und zu leben auf dieser wunderbaren Erde. Und dass er uns gute Gebote gegeben hat, die uns leiten sollen, die uns führen sollen, die uns gut tun sollen als Menschen. Und wir dann überlegen, wie oft wir Gott ignorieren, wie oft wir seine Weisungen nicht kennen, nicht wissen wollen, wie oft wir rebellieren, wie oft wir meinen, es selber besser zu wissen als Gott, wie oft wir selber Gott sein wollen und seine Gebote ignorieren. Und vor Gott müsst ihr wissen, das wisst ihr, wenn ihr auch darüber nachdenkt, ist es klar, ist alles offen. Sind wir ein aufgeschlagenes Buch und wir brauchen nichts und können nichts unterschlagen und verstecken, verheimlichen. Das gibt es nicht. Gott sieht alles, er weiß alles, er kennt dich und mich. Er kennt uns und er kennt auch meine hinterletzten dunklen Räume in meinem Leben. Die Dinge, die keiner weiß, die Dinge, die keiner wissen soll. Die Dinge, wo ich denke, da hat niemand zugeschaut. Gott weiß es, er sieht es und es steht alles offen. Und wenn wir jetzt überlegen, dass es da jetzt mal theoretisch irgendeinen Schuldschein gibt, ja, wo drauf steht, was ich alles getan habe, wo ich Gott nicht geehrt habe, wo ich andere Menschen verletzt habe. Wie lange wäre dieser Schuldschein? Wie könnte ich es ertragen? Wer könnte es unter euch ertragen? Diesen Schein auch nur zu lesen, diese Rolle, die sich ausrollt. Und wo ich denke, oh ja, stimmt. Oh ja, das war peinlich. Oh, das war ganz schlimm. Ja, das stimmt. Ja, so ist es. Es erschlägt einen. Es erschlägt uns. Martin Luther hat auch einmal gesagt, es muss so sein, das Gesetz Gottes muss uns vor allen Dingen unseren Stolz erschlagen, damit wir aufhören, uns auf unsere ach so tollen Werke zu verlassen und auf unsere frommen Taten zu verlassen. Und damit wir endlich einsehen, wir brauchen Gottes Gnade, wir brauchen seine Vergebung und wir schaffen es nicht aus uns heraus. Nun gibt es diesen Schuldschein, der gegen mich und gegen jeden irgendwo geschrieben steht, auf Gottes Richterstuhl da ist. Aber wir haben Kolosser 2, Vers 14 und wir haben Jesu Wort am Kreuz, der uns zuruft. Tetelestai, es ist vollbracht. Und das heißt, dass Jesus dazu gekommen ist, der Einzige, der keinen Schuldschein hat, der immer Gott geehrt hat in allen Dingen und der jetzt sein Leben freiwillig als ein Lösegeld gibt. Er zahlt für uns die Rechnung. Er begleicht das, was wir nie begleichen könnten, was uns übersteigt, die Schuldenlast, die wir niemals begleichen könnten mit unseren Werken, mit unserem Tun vor Gott, die bezahlt Jesus mit seinem Leben. Mit seinem Blut. Dieses Tetelestai über unseren Schuldbrief ist geschrieben von Gottes Hand mit dem Blut seines Sohnes Jesu Christi, das er übrigens freiwillig vergossen hat. Jesus wurde nicht dazu gezwungen vom Vater. Der Vater und der Sohn sind übereingekommen, dass wir das so wollen und den Menschen so unsere Liebe zeigen wollen. Auch wenn es weh tut, unsere leidenschaftliche Liebe für die Menschen soll deutlich werden. So weit geht sie, dass Jesus dafür stirbt und sich hinrichten lässt an diesem Kreuz. So dass er jetzt vom Kreuz diese Einladung ruft. Es ist beglichen und jeder, der das glaubt und annimmt und sein Herz daran hängt, dessen Schuldschein wird genommen und der wird gesammelt und da hängt nicht nur mein Schuldschein, da hängt jetzt der Schuldscheine der ganzen Welt, alles komprimiert auf einem riesen Leidsordner, Haufen oder wie auch immer du dir das vorstellst. Und Jesus Christus nimmt ihn und trägt es alles. Er wird davon erschlagen. Er kann das ertragen. Er erträgt es und erduldet es. Er nimmt die Schuld und die natürlich damit verbundene auch Strafe und das Gericht. Irgendeiner muss ja zahlen. Man kann ja einfach sagen, das passt schon, kein Problem. Die Schulden, ja, passt schon. Nein, es muss beglichen werden. Die Gerechtigkeit muss gerecht bleiben. Und so trägt Jesus dort nicht nur unsere Sünde, sondern er trägt auch den gerechten Zorn und das gerechte Gericht Gottes über diesen Mist, den ich getan habe und über meine Schuld. Aber damit ist sie auch wirklich erledigt dann. Das ist ja die gute Nachricht, wenn Jesus hier hereinruft, auch zu dir und zu uns. Tetelestai, es ist vollbracht. Weiß nicht, ob, bin sicher, dass einige von euch hier auch Schulden haben. Jetzt rede ich wieder von finanziellen Schulden. Viele von euch haben ein Haus gekauft oder wollen eins kaufen und ich habe ja keins gekauft, aber ich habe mir sagen lassen, das kostet einiges Geld und da muss man erstmal Schulden machen. Man muss dann zur Bank einen Kredit aufnehmen. Und das ist eine finanzielle Belastung. Das ist eine Verpflichtung, ein Druck, der auf einem lastet, wie so im Hinterkopf, wenn man mal wieder dran denkt, oh ja, da habe ich eigentlich noch 100.000 Euro, wo ich der Bank schulde oder was weiß ich, wie viel. Dann denke ich dran und denke, ah, ja, ich lebe weiter und versuche das halt Stück für Stück abzubezahlen. Ich habe keine Hausschulden, aber ich hatte mal Schulden in meinem Leben. Ach, das erzähle ich einfach kurz. Ich war ja bei der Bundeswehr und dann bin ich ausgestiegen bei der Bundeswehr. Nur hat die Bundeswehrbeamtenbehörde da schnicki-schnacki, hat vergessen, mich auszutragen, sodass ich dann einfach weiterhin jeden Monat meinen Sold kassiert habe. Und ich war dann 19-jähriger junger Mann und hatte nicht die Geradheit in mir drin anzurufen und sagen, hört bitte auf, mir jeden Monat 1.300 Euro zu beweisen. Hört bitte auf damit. Ja, ja, ich habe halt gedacht, ja, das ist ja nett. Genau, habe ich Geld für nix, ist doch super. Kann ich meine Freunde einladen zum Essen, kann ich Reisen machen. Es war toll. Nach einigen Monaten ist dann doch in mir so ein Gefühl gewachsen. Ja, ich glaube, wenn das irgendwann rauskommt, ja, dann habe ich ein Problem. Von daher habe ich dann doch irgendwann angerufen und ja, Gott sei Dank habe ich jetzt auch nicht alles verprasst, muss man sagen. Hatte so 5.000 Euro, hatte ich sozusagen auf die Seite gelegt. Aber trotzdem, ich glaube, es waren 10.000 Euro oder so. 10.000 Euro, wo ich dann angerufen habe, hallo und so. Ja, gut, dass sie es sagen, Herr Rupp. Und dann konnte ich mit denen einen Deal machen. Ich glaube, ich musste, was ich was, 80 Euro im Monat oder so zurückzahlen. Das war sehr kulant von denen, das war sehr hilfreich. Aber das dauert natürlich, ja. Aber die gute Botschaft war ja, ich habe Ruth kennengelernt. Das war eine gute Botschaft, ja, für mich. Nicht nur, weil sie eine tolle Frau ist und wir uns verliebt haben und geheiratet haben, sondern weil in dem Moment, wo wir uns gegenseitig unser Vertrauen geschenkt haben an diesem Altar und auch vor dem Standesamt, da sind wir eins geworden. Ein Fleisch. Wir sind eine Eheperson geworden. Halleluja, wir dürfen alles miteinander teilen, die Wohnung und so weiter. Und auch das Konto. Wir sind ein Konto. Halleluja. Für mich, ja. Und meine Frau natürlich, Vorzeigestudentin gewesen, hat BAföG bekommen. Aber wenn man natürlich ein richtig gutes Studium macht, dann kann man zu den wenigen gehören, die ihr BAföG dann nicht zurückzahlen müssen. Und so hatte sie auch ihr BAföG auch brav, immer schön sparsam gewesen und so weiter. So hatte sie Geld. Und plötzlich waren meine Schulden beglichen. Und ich habe nichts dafür getan. Ich glaube, es waren noch 2.000 oder 3.000 Euro übrig. Ja, die haben wir dann nach und nach dann auch weggekriegt. Das ist gut. Aber das soll ein Bild sein für das, was wir in Jesus Christus haben. Ohne etwas zu tun, beschenkt er uns. Und er geht nicht nur mit uns auf Null, sondern wir kriegen noch seine Gerechtigkeit dazu. Seinen Segen dazu, ein Leben mit ihm dazu. Wenn wir unser Vertrauen schenken, ist es wie eine Hochzeit. Wir werden eins mit Christus, vereinigt mit ihm. Und das, was er hat, ist unser. Seine Gerechtigkeit wird uns geschenkt. Und unseren Mist nimmt er uns gerne ab. Er kann das und er trägt es, weil er am Kreuz damals gerufen hat, es ist vollbracht, Tetelestai. Was bedeutet das für dich? Das ist nicht eine wunderbare Botschaft. Wie oft kommen die Vorwürfe, wie oft kommen die Anklagen von uns selbst heraus? Die Stimme in mir, die mich anklagt, du bist kein guter Vater, du bist nicht gut genug. Du müsstest doch immer noch mehr machen. Du müsstest noch mehr tun. Ich bin so schlecht. Ich bin keine gute Mutter. Ich bin kein guter Christ. Oder es kommen Leute von außen, die dich plötzlich grundsätzlich in Frage stellen. Die dich herausfordern. Die dich angreifen. Die dich vielleicht komplett in Frage stellen. Und es kommt heran und das heißt nicht, dass wir als Christen komplett sozusagen kritikresistent sein sollen. Wir sollen auch ernst nehmen, gerade wenn Brüder und Schwestern in Liebe kommen und mal sagen, du, diese eine Sache fällt mir bei dir auf und so weiter. Aber hier geht's nicht drum. Es geht darum, wenn ich weiß, Tetelestai steht über meinem Leben, dann kann ich damit besser umgehen. Das heißt, wenn die Stimme in dir kommt und dich niedermachen will, du bist nicht gut genug, du hast noch Schulden, du bist schlecht, es ist vollbracht. Dann darfst du das Glauben und im Glauben annehmen, vielleicht auch aussprechen und Jesus, deinen Ehemann, vor dich stellen und sagen, es ist vollbracht. Und wenn du von außen angeklagt wirst, dann braucht es dich nicht in deinem innersten Fundament aus dem Ruder hauen, weil du weißt, Tetelestai steht über deinem Leben. Und wenn der Teufel kommt, der Satan, hebräisch, der Ankläger, der es liebt, die Kinder Gottes anzuklagen und immer wieder es versucht und uns unter die Ohren zu reiben. So, du willst ein Christ sein? Du willst hier wie in den Gottesdienst gehen und in der Gemeinde aktiv sein? Ja, was war denn gestern Abend da? Was war denn vorletzte Woche da? Und so weiter und so fort. Komm, gib's doch auf. Lass es doch sein. Die anderen kriegen es alle viel besser hin als du. Du bist ein Heuchler. Und was jetzt alles kommt und nährt die Zweifel. Und dann darfst du dir gewiss sein, dass du einen Fürsprecher hast, der vom Kreuz herab auch diesem Satan zuruft, hey, es ist vollbracht, es ist erledigt. Lass es dir zusprechen für dich und dein Leben einmal mehr. Wenn du es nicht sowieso schon über deinen Grundidentität deines Lebens steht, dann nimm es heute zum ersten Mal an und wenn du immer wieder zu kämpfen hast mit deinen Schwächen und Fehlern, dann nimm es heute an, auch im Abendmahl nachher. Dafür ist die Möglichkeit da. Gott will uns nicht nur vergeben, sondern Gott will, dass du gewiss bist, dass sie vergeben ist. Versteht ihr den Unterschied? Du sollst es wissen im Herzen und glauben. Das heißt eben auch anwenden in diesen Situationen. Wenn du in Frage gestellt wirst und angeklagt wirst von dir selbst oder dem Teufel. Er will, dass du in Freiheit lebst, freimütig lebst, mit gutem Gewissen. Nicht nach dem Motto, ich bin so toll, ich bin so ein toller Mensch. Nein, sondern weil ich weiß, ich bin mit Jesus Christus verbunden und er hat es vollbracht. Und seine letzten Worte sollen das letzte Wort haben über deine Sünde. Nicht du selbst, nicht die anderen, nicht der Teufel, sondern Jesus Christus. Seine letzten Worte sollen die letzten Worte haben über deinem Leben und über deiner Sünde, sodass du auch vielleicht spätestens auf deinem Sterbebett die letzten Worte formulieren kannst. Nicht, ich hab's vollbracht, sondern er hat es vollbracht. Er hat seine Mission erfüllt und er hat deine Rechnung beglichen. Amen.